Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Ob Wandfarbe, Laminatböden oder Dübel, all das bekommen wir im Baumarkt, in dem immer mehr Platz dem Gartensortiment eingeräumt wird. Denn dieses Geschäftsfeld wird für die Baumärkte immer wichtiger. Was für den Spielwarenhandel oder die Elektronikmarktketten das Weihnachtsgeschäft ist, das sind für den Baumarkt inzwischen die Frühjahrsmonate. Heute hat der Branchenverband die Jahresbilanz vorgelegt. Ein Thema heute. Außerdem haben wir wie immer freitags in dieser Sendung ein Firmenporträt im Programm und stellen heute die Berliner Gipsformerei vor und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf Volkswagen. Die US-Börsenaufsicht wirft VW und dem ehemaligen VW-Chef Winterkorn vor, gegen das US-amerikanische Wertpapiergesetz verstoßen zu haben. Schon im Januar 2017 hatte die Behörde VW informiert, dass ermittelt werde. Jetzt folgte die Klage. Wie VW darauf reagiert, mehr dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Alexander Budde.
Volkswagen kündigt an, sich energisch gegen die Klage zu wehren. Sie sei juristisch und inhaltlich fehlerhaft. Ein VW-Sprecher sagte, die Klage gründe auf unbewiesenen Anschuldigungen gegen den damaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. Die damalige Führungsriege sei in die Verkäufe der Anleihen nicht involviert gewesen. Die Klage beziehe sich auf Wertpapiere, die ausschließlich an institutionelle Profi-Investoren ausgegeben wurden. Diese Großanleger seien aber in keiner Weise geschädigt worden. Sie hätten alle Zahlungen von Kapital- und Zinsbeträgen vollständig und fristgerecht erhalten. Im Kern geht es bei der Klage der US-Börsenaufsicht darum, dass Tochterfirmen des VW-Konzerns bei der Geldbeschaffung auf dem US-Kapitalmarkt über die Ausgabe von Anleihen zum Beispiel gegen Informationspflichten verstoßen haben sollen. Volkswagen habe eine über 10 Jahre andauernde Verschwörung zur Manipulation der Abgasreinigung betrieben und währenddessen Anleihen im zweistelligen Milliardenbereich verkauft. Volkswagen hat sich bereits in einem 25 Milliarden Dollar schweren außergerichtlichen Vergleich mit Behörden, Bundesstaaten und Autohaltern Rechtsfrieden in den USA erkauft. Auch in Deutschland fordern Anleger Entschädigung. Zuletzt bezifferte VW die Risiken aus solchen anhängigen Klagen weltweit auf rund 9,5 Milliarden Euro. Volkswagen bestreitet, gegen Informationspflichten verstoßen zu haben.
Die US-Börsenaufsicht verklagt Volkswagen, Alexander Budde berichtete. Und damit kommen wir zum heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Frau Wehrle, wie reagieren denn die Anleger auf diese Klage?
Also bei VW-Aktien, da sehen wir heute keinen klaren Trend. Die Papiere sind zunächst verkauft worden, konnten sich dann aber von ihrem Tagestief erholen. Und jetzt sehen wir ein Plus von 0,5% bei den Aktien. Ich denke mal, das ist nur ein Aspekt in der ganzen Dieseldebatte. VW macht jetzt nur eines, wir wollen nach vorne schauen, wir wollen uns neu aufstellen, wir wollen die Altlasten, wenn ich das mal so formulieren darf, peu à peu hinter uns lassen. Also es ist keine einfache Situation für die Autobauer. Die neuen Verkaufszahlen sind auch raus. Die Handelsstreitigkeiten zwischen China und USA zeigen Wirkung bei den Marken Audi und Porsche. Da kommen noch Probleme mit der Umstellung auf das neue EU-Abgas- und Verbrauchstestverfahren WLTP hinzu. In Nordamerika läuft es für VW nicht mehr so gut. Also mit anderen Worten, bei VW mangelt es oder hapert es im Moment an ganz verschiedenen Stellen.
Und bleiben wir im Bereich Autos. BMW hat heute vorab seine Jahresbilanz vorgelegt. 2018, zweitbestes Konzernergebnis der Geschichte ist dort zu lesen. Sind die Anleger beeindruckt?
Nein, da sind sie nicht. Die Lage auf dem Automarkt ist momentan alles andere als einfach. Das haben wir eben bei VW gesehen. BMW hat angesichts der vielen Schwierigkeiten auf dem gesamten Markt im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn ist um ein Sechstel zurückgegangen. BMW will nun das Sparprogramm ausweiten, die Dividende kürzen, Kooperationen forcieren und zwar in einem viel größeren Umfang, als das bislang der Fall gewesen ist. Da geht es unter anderem um die Entwicklung von gemeinsamen Plattformen, also aus ehemaligen Konkurrenten in der Autobranche. Da werden mehr und mehr Partner. Immerhin jetzt am Mittag die Aktien von BMW 1% im Plus.
Kommen wir zur Lage auf dem Gesamtmarkt. In guter Stimmung zeigten sich heute Vormittag die Anleger auf den asiatischen Börsen. Was war der Grund und vor allem ist die gute Stimmung übergeschwappt?
Ja, die gute Stimmung ist wirklich übergeschwappt. Der DAX kann fast 1% zulegen. Er steht jetzt bei 11.697 Punkten. Die gute Stimmung deshalb, weil viele einfach auf das Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hoffen. Der amerikanische Präsident hat angedeutet, dass wir wahrscheinlich auf die ein oder andere Weise in den nächsten 3 bis 4 Wochen Bescheid wissen. So ließ er verlauten. Er äußert sich zudem recht positiv über den Verlauf der Gespräche und bescheinigte der chinesischen Seite, sehr verantwortungsvoll und sehr vernünftig zu agieren. Also da muss man erst einmal abwarten, wie das alles dann weitergeht. Aber jedenfalls für heute der DAX fast 1% im Plus.
Und wenn wir auf die Brexit-Abstimmung gestern Abend in London schauen, wie Frau Werle, fallen da die Reaktionen auf den Devisenmärkten aus, also eben auch beim britischen Pfund?
Da gibt es momentan keinen klaren Trend. Man spürt einfach auch am Devisenmarkt die Nervosität. Man sieht das auch bei der Kursentwicklung des britischen Pfundes. Und zwar sowohl, wenn man sich das Pfund im Verhältnis zum Dollar anschaut, als auch im Verhältnis zum Euro. Heute Nachmittag, da kommen dann ja noch mal einige Konjunkturdaten aus den USA. Da geht es unter anderem um die Industrieproduktion und um das Verbrauchervertrauen. Der Euro jedenfalls deutlich im Plus. Der steht jetzt bei 1,1312 $. Und neben mir sitzt jetzt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Herr Lück, wenn wir nun bei Großbritannien sind, gestern hat man sich dafür entschieden oder hat das Parlament gesagt, eine Verschiebung des EU-Austritts soll es geben. Also Großbritannien nicht mehr am 29. März, sondern Großbritannien soll Ende Juni die EU verlassen. Ja, wird es überhaupt noch zu einem Brexit kommen?
Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, wenn es überhaupt noch zu einem Brexit kommt, dann kommt es zu einem sehr weichen Brexit. Und zwar entweder gelingt es Theresa May, in der Verlängerungszeit bis zum Austrittstermin praktisch doch noch den Vertrag mit der EU durchzubringen. Das wäre ja eine relativ weiche Brexit-Version. Oder es gibt eine Art Norwegen-Szenario. Das wäre für Großbritannien aber schlecht, weil man dann viele Nachteile akzeptieren müsste, aber nichts mehr zu sagen hätte. Deshalb rechne ich durchaus auch mit der Möglichkeit eines zweiten Referendums, bei dem sich dann die Briten gegen den Austritt entscheiden würden.
Obwohl ein zweites Referendum jetzt ja erstmal ausgeschlossen wurde.
Ja, aber hauptsächlich, weil sich viele taktisch positioniert haben, ihr Pulver trocken gehalten haben, noch nicht aus der Deckung kommen wollten. Die meisten Stimmanteile waren ja Enthaltungen bei der Abstimmung. Und insofern glaube ich, dass diese Entscheidung auch noch kippen kann. Es kommt auch darauf an, wie man ein Referendum formulieren würde. Man würde die Briten dann ja praktisch nicht mehr im luftleeren Raum über irgendetwas Wolkiges abstimmen lassen, sondern sie hätten eine ganz konkrete Option. Sie wüssten, welche Brexit-Option auf dem Tisch liegt, nämlich der Vertrag mit der EU oder eben die andere Variante, in der EU zu verbleiben. Und dann würden sich wahrscheinlich viele für Letzteres entscheiden.
Ich denke mal, nach der gestrigen Entscheidung, einfacher wird die Lage in Großbritannien jetzt ja nicht.
Das große Problem ist, dass jedes Brexit-Ergebnis, das wir jetzt sehen, von jetzt ab die Bevölkerung nur tiefer spaltet. Das Einzige, was die Briten praktisch näher zusammenbringen könnte, wäre ein harter Austritt, weil dann sich die Fronten einen müssten, auch die bisher verfeindeten Lager in Großbritannien, und versuchen, das so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, sodass jedes Brexit-Ergebnis, das wir am Ende sehen werden, vermutlich die Bevölkerung noch tiefer spaltet. Man sieht es ja jetzt schon, dass die Fronten durch verschiedene Parteien gehen, durch soziale Lager gehen, durch ganze Familien gehen. Und insofern wird das wahrscheinlich noch schlimmer und nicht besser.
Wir haben im Mai Europawahlen, was die Sache ja auch nicht gerade vereinfacht, wenn dann auch Briten mit ins neue Parlament gewählt werden sollen.
Das ist natürlich eigentlich ein Stück aus dem Tollhaus. Aber es sieht im Moment so aus, und das scheint tatsächlich sogar Theresa Mays Plan zu sein. Es könnte auch eine Drohkulisse sein. Sie hat ja gesagt, sie möchte noch mal ein drittes Mal über den EU-Vertrag abstimmen lassen nächste Woche. Und wenn das schief geht, dann würde sie eine Verlängerung des Austrittsdatums weit über die EU-Wahlen hinaus beantragen. Dann müssten die Briten mitwählen, und das wäre natürlich eine Absurdität per se.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, soweit zur schwierigen Gemengelage der Anleger und auch der Unternehmer in Deutschland und Europa nach den Brexit-Abstimmungen. Dann fehlt uns noch, Frau Werle, was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Öffentliche Anleihen, die verbilligen sich heute bis 40 Cent. Die Umlaufrendite von minus 0,01% auf 0% gestiegen. Und der Goldpreis steigt auf 1.302,21 $ für die Unze.
Claudia Werle über den heutigen Handelstag bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und vom Börsenparkett zum Parkettboden in der Wohnung oder zum Laminat oder auch zum Grill, kurzum zum Geschäftsfeld der Baumärkte und ihrem Geschäftsverlauf. Die heute vorgelegte Jahresbilanz der Branche fasst Mischa Erhardt zusammen.
Man besinnt sich auf Zuhause. Und die eigenen 4 Wände, Balkone in Städten oder Gärten als Freizeitort, die wollen entsprechend eingerichtet sein. Und so steigt die Nachfrage nach dafür geeigneten Produkten in den Bau- und Heimwerkermärkten, grün und schlau, also smart, soll es bitte sein.
Grüne Pflanzen, Bio-Kräuter, alles, was Sie selber anbauen und essen können. Dann das Thema Smart Home, Smart Gardening, also alles, was automatisiert geht, was mit Sicherheit, mit Effizienz, Bequemlichkeit zu tun hat. Mähroboter weiterhin wunderbar effizient, aber auch im Outdoor-Living-Bereich, im Gartenbereich, im Möbelbereich, das alles wächst.
Sagt Peter Wüst, Geschäftsführer des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen, Wohnen. Das einfache Grillen entwickelt sich zum anspruchsvollen Kochen im Grünen. Entsprechend gut laufen Küchen und Grillutensilien in den Baumärkten. Im vergangenen Jahr mit Hitzesommer stieg aber auch die Nachfrage etwa nach Bewässerungssystemen für die Gartenidylle. Dabei hatte die Hitze für die Baumärkte zwei Seiten.
Hitze, klar. Sie möchten bei besonders großer Hitze nicht jetzt große Baumaßnahmen durchführen. Das ist negativ. Das merken wir auch an den Sortimenten. Also Wand- und Bodenbelege, Fliesen waren relativ negativ im letzten Jahr. Auf der anderen Seite, die Vielzahl unserer Sortimente führt eben auch zu positiven Effekten. Nämlich der gesamte Outdoor-Leben-Bereich, der Gartenmöbelbereich bis hin zu Baustoffen und Barbecue. All dieses waren Wachstumssegmente.
Für den Verlauf der Geschäfte insgesamt spielte das Wetter in etwa zur Hälfte in die Baumarktkonjunktur herein, gibt der Verband an. So sanken die Umsätze im vergangenen März beispielsweise deutlich, weil die Kunden angesichts von kaltem und nassem Wetter lieber zu Hause blieben, als in den Baumärkten nach Pflanzen und Gartengeräten zu suchen. Dennoch blieb für das Gesamtjahr ein Wachstum der Umsätze von 1,6%. Für dieses Jahr rechnet die Branche mit einem ähnlichen Wert. Standorte und Flächen spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle in der Branche. Hinzu kommt aber, dass Onlinehandel immer wichtiger wird. Entsprechend steigt die Rolle von Portalen wie Amazon. Werner Reinartz, Direktor des Instituts für Handelsforschung der Universität Köln.
Kunden typischerweise beginnen bei Amazon mit der Produktsuche, um dann entweder direkt bei Amazon zu kaufen oder anschließend ins Geschäft zu gehen und dort das Produkt ihrer Wahl entsprechend mitzunehmen.
In den Filialen und online besonders gefragt sind Do-it-yourself-Produkte, also etwa die Bohrmaschine oder der Akkuschrauber für den Heimwerker und der Rasenmäher für den Hobbygärtner. Zunehmend wichtig schließlich für die Bau- und Heimwerkermärkte vor Ort, gute Beratung.
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele Kunden nicht wissen, wie Fliesen verlegt werden, wie Bäume gepflanzt werden, wie man selber tapezieren kann. Das heißt, ich kann sehr viele Mehrwertangebote dem Kunden geben zu Produkteinsatz, zu Produktverwendung und zu Lösungen ganz einfach.
Und das kann Amazon nicht. Der Trend geht also in Richtung Erlebnisbaumarkt, wo man auch mal einen Fliesen- oder einen Tapezierkurs belegen kann.
Mischa Erhard über das Geschäft mit dem Basteln, Werkeln und Ein- oder Herrichten. Der Weg für die anstehende 5G-Frequenzauktion der Bundesnetzagentur am kommenden Dienstag ist frei. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Die Netzbetreiber, die eine Klage gegen die Auktion angestrengt haben, sind vor Gericht gescheitert. Eilanträge von Telefonica, Vodafone und von der Deutschen Telekom wurden abgelehnt. Die Firmen hatten erzwingen wollen, dass die Rahmenbedingungen des Ausbaus geändert werden, bevor die 5G-Auktion starten kann, die nun wie geplant am Dienstag beginnen wird. Separat zu den Netzbetreibern hatte auch der Diensteanbieter Mobicom Debitel Klage eingereicht. Auch diese scheiterte. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, begrüßte, dass es nach der Entscheidung des britischen Parlaments keinen ungeregelten Brexit geben soll. Der nächste Vorschlag, wie es weitergehen solle, müsse aus Großbritannien kommen, meinte Seibert. Im Deutschlandfunk forderte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Dieter Kempf, die EU zur Geschlossenheit auf.
Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, dass die EU der 27 zusammenhalten. Die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der EU-Staaten sind wichtig. Man darf sich eben jetzt nicht auseinander dividieren lassen. Der politische Kompromiss liegt auf dem Tisch. Die EU weiß, was sie will, welches Angebot sie gemacht hat. Wer nicht weiß, was er will, sind die englischen Parlamentarier.
Frankreich hält Regierungskreisen zufolge, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters beruft, nur dann eine längere Verschiebung des Brexit für angemessen, wenn die Briten eine klare Alternative wie ein Referendum oder Neuwahlen nennen. Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien will Boeing vorerst keine Maschinen vom Typ 737 MAX ab 8 mehr ausliefern. Dies gelte, bis wir eine Lösung finden, sagte ein Konzernsprecher wörtlich. In Paris begann unterdessen die Auswertung der Flugschreiber. Die Fluggesellschaft Air Canada streicht wegen des Flugverbots ihre Gewinnziele für das laufende Jahr. Air Canada ist von dem Flugverbot besonders stark betroffen. Die Fluglinie hat 24 Maschinen der Modellreihe in ihrer Flotte. Beim Autobauer Opel gibt es Ärger um die Weiterbeschäftigung junger Leute nach Abschluss ihrer Ausbildung. Das Unternehmen bestätigte Informationen der IG Metall, denen zufolge am Stammwerk Rüsselsheim 50 Auszubildende entlassen werden sollen, die nach ihrem Abschluss im vergangenen Jahr nur Jahresverträge erhalten hatten. Grund sei die Neustrukturierung nach der Übernahme durch PSA.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt. In diesem Jahr feiert die Berliner Gipsformerei ihr 200-jähriges Bestehen. Die Einrichtung gehört zu den Berliner Staatlichen Museen und lebt vom Kopieren. Derzeit wird ein Großauftrag aus China abgearbeitet. Dieter Wulff hat sich die Schmiede der Gipskopien angeschaut.
Da hinten sehen Sie das Mastermodell des Bamberger Reiter, hier der Herakles Farnese. Um die Ecke sehen Sie die Prinzessinnen-Töchter.
Erklärt der Leiter der Berliner Gipsformerei Miguel Helfrich in der Modellhalle der Berliner Firma. Ein riesiger Raum mit hohen Decken. In der Mitte stehen gerade 2,5 bis 3 Meter hohe Kopien griechischer Marmorskulpturen, die gerade bearbeitet werden. Seit 1891 produziert die Gipsformerei hier in der Nähe vom Schloss Charlottenburg an der Außenfassade des Hauses, das damals extra für die Kopierwerkstatt gebaut wurde, deutet ein Löwe aus der Stadtmauer von Babylon auf die Handwerkskunst. Das Original kann man im Pergamonmuseum besichtigen. Im Inneren stehen in der Modellhalle große, geradezu riesige Gestalten dicht an dicht. Die meisten in Gipsweiß, manche als Marmorimitat bemalt.
Hier ist der alte Fritz zum Beispiel. Da hinten sehen Sie den Apollo von Belvedere. Dann sehen Sie hier einen syrischen Wettergott zum Beispiel. Da ist Friedrich Wilhelm II. Hier hinten ist der Graf von Schwerin, also querbeet, sage ich mal.
Der Graf von Schwerin als Original im Berliner Museum für byzantinische Kunst zu bewundern, steht hier mit wallendem Gewand als Gipskopie etwas eingequetscht direkt vor dem Preußenkönig. Ab dem 17., 18. Jahrhundert stieg überall in Nordeuropa das Interesse an der klassischen Antike. Ob bei Hofe oder im gehobenen Bürgertum, überall war es jetzt schick, sich Kopien klassischer Skulpturen aus Italien kommen zu lassen. Als der Louvre in Paris dann eine eigene Kopierwerkstatt gründete, wollte man auch in Preußen nicht nachstehen. Und so gründete 1819, also vor genau 200 Jahren, König Friedrich Wilhelm III. Die königlich-preußische Gipsgussanstalt. Statt die kopierten Klassiker teuer in Italien zu kaufen, ließ man Handwerker kommen.
Der erste Mitarbeiter war ein Italiener, da kam aus Carrara, der ist hergelaufen. In 36 Tagen, glaube ich, kam der her zu Fuß und das war auch dann der offizielle Anlass, die Gipsformerei zu gründen. Das Gipsabformen und diese Technik ist ja eigentlich eine sehr alte Technik, die wurde auch schon vor 2000 Jahren und früher irgendwie angewandt, im alten Ägypten zum Beispiel.
Kamen die Kunden früher aus dem kunstbeflissenen Bürgertum, kommen die Aufträge heute hauptsächlich aus Amerika und mittlerweile immer häufiger aus dem Reich der Mitte. So meldete sich vor knapp 3 Jahren die chinesische Kunstakademie in Hangzhou und bestellte eine Gesamtkopie des Pergamonfrieses. Ein Riesenauftrag. Die letzten beiden Jahre war die Gipsformerei fast komplett mit diesem Großauftrag aus China ausgelastet, erzählt Miguel Helfrich.
Unser großer Schatz sind diese Kernstückformen, weil sie halt aus einzelnen kleinen Elementen bestehen. Und davon haben wir 3000 Formen bei uns im Bestand. Die sind sozusagen einmalig.
Diese müssen dann bei der Produktion wie in einer Art 3D-Puzzle zusammengesetzt werden, erklärt der Werkstattleiter Stefan Kramer. Mit Silikon wäre das viel einfacher, meint er. Der Nachteil aber, Silikonformen halten nur wenige Jahre. Also benutzt man weiter die komplizierten, aber beständigen Techniken.
Sie sehen auch, wie viele kleinteilige Sachen dabei sind. Also das ist auch sehr mühevoll, diese auch zusammenzuarbeiten. Aber wenn man es einmal geschafft hat und dieses riesengroße Stück dann sieht und das ausgegossen hat und dann man das abgenommen hat, dann hat man eine wunderbare Abguss.
Auf dem Weg von der Modellhalle zur Werkstatt, in den Gängen, den Treppenhäusern, überall hängen, stehen, liegen Formen und Modelle. Zweimal im Monat, jeweils mittwochs, werden Führungen angeboten. Aber hier wird eben auch produziert. Jan Bürgel, der als Stuckateur hier arbeitet, hat gerade frischen Gips angerührt.
Zuerst kommt Wasser und anschließend wird fein der Gips eingestreut. Schön durch die Fingerchen rieseln lassen, dass das gleichmäßig eingestreut wird und keine Klumpen ergibt. Natürlich nicht so ein Riesenberg dann, sondern es müssen sich kleine Inselchen bilden, die sich dann mit dem letzten Wasser vollsaugen und dann kurz ziehen lassen. Wir nennen das auch sumpfen lassen. Und dann können wir den Gips durchschlagen.
Als gewerblicher Betrieb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz müsse man mit den Einnahmen zwar die Gehälter der etwa 20 Mitarbeiter erwirtschaften, erklärt Miguel Helfrich. Um Gewinnerzielung aber gehe es nicht.
Wenn Sie so ein Unternehmen wie die Gipsformerei wirtschaftlich führen wollen würden, dann würden Sie sagen, okay, von den 7000 Formen gucke ich mir die 50 bestlaufenden an und die anderen verkaufe ich oder werfe die auf den Abfall.
Das aber gehe natürlich nicht. Die Kunden sind meist Institutionen, Museen, Architekten oder Künstler. Aber auch jede Privatperson kann hier über den Online-Katalog Kunstkopien quer durch die Zeitalter bestellen.
Das Firmenporträt Dieter Wulff war in der Berliner Gipsformerei unterwegs. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier ist die Forderung des Energiekonzerns RWE nach einer Milliardenentschädigung. Und zwar für die vorzeitige Abschaltung von Braunkohlekraftwerken.
Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert, dass dies in der Tat eine üppige Forderung sei. Doch es ist wohlfeil, sich darüber zu empören. Für Eingriffe ins Eigentumsrecht sieht das Grundgesetz Entschädigungen vor. Die Politik forciert den Kohleausstieg aus umweltpolitischen Gründen. Das kostet. Den Energieversorgern ergeht es heute ähnlich wie den Autobauern. Die Politik zwingt sie zu einer grundlegenden Neuausrichtung. Die Absicht dahinter mag vernünftig sein. Doch ob die Entscheidungen mitsamt allen Konsequenzen ausreichend durchdacht wurden? Die Börsenzeitung vermutet, dass die Forderung überhöht sei. Ein wichtiger Anhaltspunkt für diesen Verdacht ist die Höhe der Ausgleichszahlung für die Braunkohlekraftwerke, die schon in die sogenannte Sicherheitsbereitschaft überführt werden. Für ihre Einmottung zahlt der Staat nur 600 Millionen Euro je Gigawatt als Ausgleich. Ein weiterer Anhaltspunkt sind die geringen zukünftig zu erwartenden Erträge aus den Braunkohlekraftwerken. Dass sich Investoren auf milliardenschwere Entschädigungszahlen freuen, lässt sich am Aktienkurs ablesen. Nach der Einigung mit allen Ländern außer Bayern lässt Bundesfinanzminister Scholz nun einen Gesetzentwurf für die Reform der Grundsteuer erarbeiten. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder schreibt dazu: Man ist sich im Kern einig, dass eine Reform den Wert von Grundstücken erfassen soll, nicht nur die Fläche. Das ist vollkommen plausibel. Und eine Frage der Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass die Millionärsvilla im Grunewald genauso besteuert wird wie das einfache Fertighaus in der Neubausiedlung, nur weil das Grundstück ähnlich groß ist. Derlei Querschüsse muss man entschieden abwehren. Vor allem aber muss eine Lösung in dieser quälenden Debatte her. Auch der Kölner Stadtanzeiger findet den Kompromiss richtig. Gut auch, dass Mieter nicht mit höheren Kosten rechnen müssen. Dass der Bundesfinanzminister nun den Auftrag erhielt, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, stimmt zuversichtlich. Das Ärgerliche war ja nicht der politische Streit. Ärgerlich ist der Zeitdruck. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 verlangt, ist fast ein Jahr alt.
Und mit diesem Hinweis auf den Zeitdruck bei der Reform der Grundsteuer endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über den Weser-Datteln-Kanal und die maroden Schleusen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.